Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Im Schatten des Ukraine-Kriegs wird nicht nur Gas knapp, die Preise steigen und in ärmeren Ländern droht wieder mehr Hunger. Bei uns überlegen viele Menschen, wie sie sparen können und manche tun das bei Bio-Lebensmitteln. Sie kaufen wieder konventionell, das ist schließlich billiger. Gleich hören Sie ein Gespräch mit Peter Röhrig vom Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft über die Antwort der Biobranche darauf. Außerdem im Programm die Folgen unserer Ernährungsweise für die Artenvielfalt, die Suche nach Holzschädlingen mit dem Mikrofon und das Recht auf schnelles Internet. Im Verbrauchertipp geht es um Zwangsversteigerungen und die Frage, worauf Sie dabei achten sollten. Die Biobranche kann sich seit Jahrzehnten über immer weitere Absatzsteigerungen freuen, auch wenn sie nach wie vor nur eine Nische besetzt. Vor 10 Jahren lag der Anteil am Lebensmittelumsatz in Deutschland bei 4%, im vergangenen Jahr waren es knapp 7%. Doch seitdem der Krieg in der Ukraine Lebensmittel knapp und vor allem teuer macht, scheint sich der Trend zu drehen, die Umsätze gehen eher zurück. Bioläden und Bio-Supermärkte verkauften in den ersten 3 Monaten dieses Jahres nach Angaben des Bundesverbandes Naturkost-Naturwaren deutlich weniger als im Vorjahreszeitraum. Darüber habe ich mit Peter Röhrig gesprochen. Er ist geschäftsführender Vorstand des Bundes Ökologische Lebensmittelwirtschaft und ich habe ihn gefragt, ob sich die Menschen von der Bio-Ernährung abwenden.
Wir erleben eine große Umbrüche im Bereich der Lebensmittelwirtschaft. Insgesamt bemerken wir, dass durch das Ende der Pandemie die Menschen wieder mehr in die Gaststätten gehen und in die Büros gehen, sich mittags außer Haus verpflegen und damit einen Teil des Effektes, den wir in den vergangenen 2 Jahren beobachtet haben, rückgängig gemacht wird. Da gehen die Bio-Umsätze, entwickeln sich auf ähnliche Weise wie auch die Umsätze des gesamten Lebensmittelhandels. Und dadurch, dass Bio in der Außerhausverpflegung weniger vertreten ist als jetzt in den Supermärkten oder in den Bioläden, gibt es dort einen sozusagen Sondereffekt aus den letzten 2 Jahren, der im Moment eben auch ein Stück zurückgedreht wird.
Das heißt, Sie glauben nicht, dass Bio-Lebensmittel den Menschen im Moment momentan zu teuer sind?
Wir haben ganz verschiedene Effekte. Der eine Effekt war der eben beschriebene mit der Außerhausverpflegung, wo die Notwendigkeit da ist oder deutlich ist, mehr für Bio in der Außerhausverpflegung zu tun, weil die Menschen, wenn sie sich zu Hause verpflegt haben, mehr zu Bio gegriffen haben, als es ihnen in der Außerhausverpflegung aktuell möglich ist. Natürlich haben wir auch eine neue Nachdenklichkeit bei den Verbrauchern, was ihre Lebensmittelversorgung dann auch im Handel betrifft. Und auch dort haben wir Effekte, die sind allerdings in ihrer Gesamtauswirkung noch nicht vollständig abzusehen.
Hat die Biobranche ein Kostenproblem? Sprich, sind Bio-Lebensmittel zu teuer?
Also wenn Sie im Moment schauen, wie die Preisverhältnisse sich gestalten, dann haben wir Entwicklungen, die gar nicht so klar sind. Es gibt ja zum Teil konventionelle Preise, die Biopreise überholen, wenn sie in den Einkaufsstätten unterwegs sind. Die Biobetriebe und Unternehmen arbeiten häufig mit deutlich längerfristigen Verträgen. Und einen Effekt haben wir natürlich auch, dass wir nicht auf den Mineraldünger angewiesen sind, der mit sehr energieaufwendig hergestellt werden muss und damit auch von bestimmten Energiepreisschwankungen nicht so stark betroffen sind wie andere Bereiche der Lebensmittelerzeugung.
Bio ist in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsen. Bis 2030 hat sich die Regierung einen Anteil von 30% vorgenommen. Halten Sie das Ziel für realistisch?
Das Ziel ist ein notwendiges Ziel, weil es ist ja kein Selbstzweck, auf Bio umzustellen und die Ernährung umzustellen. Mit der Ukraine-Krise sind die anderen großen Krisen wie Klimawandel oder die Biodiversitätskrise, in der wir stehen, sind ja nicht verschwunden, sondern sind weiter da. Wir merken an dem ungeheuer trockenen Frühjahr, das wir erleben, was unsere Ernten bedroht, wie wichtig es ist, bei der Klimakrise entgegenzusteuern. Und da ist Bio eine Antwort auf diese krisenhafte Situation.
Aber konventionelle Bauern ernten ja dank intensiver Düngung und dank Pestiziden mehr. Und die Mengen werden derzeit knapp. Müssen die Biobäuerinnen und Biobauern jetzt umdenken?
Wir müssen unser Ernährungssystem insgesamt umdenken. Und wenn wir gucken, wohin unsere Ernte verschwindet, dann ist es so, dass unser Getreide ja zu 60% im Futtertrog landet. Und das ist eine Entwicklung, die natürlich nicht die richtige ist. Oder dass wir wesentliche Teile der Eiweißfuttermittel für unsere Tierhaltung importieren aus Regionen, wo dies großen ökologischen Schaden anrichtet. Da müssen wir ran.
Wie können denn die Erträge bei der Biolandwirtschaft gesteigert werden? Gibt es da Spielraum?
Wir müssen mehr in Forschung investieren. Wir erleben aktuell oder auch in den letzten Jahrzehnten, dass nur 2% der Agrarforschungsmittel in das System Bio investiert werden. Und das ist natürlich deutlich zu wenig, um all das Innovationspotenzial, was dort ist, auch heben zu können.
Nun gibt es eine neue Technologie, CRISPR-Cas, Nachfolgerin der Gentechnik. Wäre das eventuell auch was für die Biolandwirtschaft?
Das wäre es nicht. Wir halten es für eine Sackgassentechnologie, die sehr riskant ist. Wir müssen auf das Anbausystem insgesamt gucken. Wie kriegen wir die Wasserhaltefähigkeit des Bodens beispielsweise gesteigert durch mehr Humus im Boden? Wie bekommen wir die Eiweißfuttermittel, die wir im Moment importieren, heimisch erzeugt? Und auch in diesen Bereichen ist Bio Vorbild und zeigt, wie es geht.
Das waren jetzt Fragen. Haben Sie auf diese Sachen auch Antworten?
Die Biobetriebe zeigen es ja täglich mit ihren Wirtschaften, wie es funktioniert.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen? Wie es besser laufen könnte, was mehr Ertrag bringt, wo da ein Fortschritt ist?
Also der ökologische Landbau hat eine flächengebundene Tierhaltung. Das heißt, die Tiere, die gehalten werden, haben ihre Futtergrundlage auf dem Betrieb beziehungsweise in der Region überwiegend. Und auch die Düngemengen, die dann anfallen, können entsprechend in den Kreislauf wieder zurückfließen.
Und das steigert dann die Erträge?
Das ist wichtig für sozusagen eine Kreislaufwirtschaft bei den Düngemitteln. Und wesentlich ist auch der Anbau von sogenannten Leguminosen, also von Pflanzen, die den Stickstoff sammeln und in den Boden hineinbringen, damit die Bodenfruchtbarkeit erhöhen und damit die Unabhängigkeit von mineralischem Stickstoffdünger, die damit nicht besteht, und damit sozusagen eine Resilienz im Anbausystem drinnen haben, die eben nicht abhängig macht von Düngeimporten aus Russland, wo wir sehr stark davon abhängig sind aktuell und wo wir merken, dass diese Abhängigkeit eine große Bürde darstellt.
Meine Frage zielt darauf ab, ob sich das Ganze noch verbessern lässt.
Ja. Es lässt sich immer verbessern und daran arbeitet jeder landwirtschaftliche Betrieb und auch die Forschung arbeiten daran, auch das System Bio immer besser zu machen in seinen Leistungen, sowohl beim Ertrag als auch bei den Umweltleistungen, die wir genauso brauchen.
Das Interview mit Peter Röhrig vom Bundesverband Ökologische Lebensmittelwirtschaft haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir bleiben beim Thema Ernährung. Im Schatten der Klimakrise geht die Artenvielfalt immer weiter zurück. Wenn Tier- oder Pflanzenarten aussterben, dann hat das oft was mit der Landwirtschaft zu tun. Einfach deshalb, weil die sehr viel Platz beansprucht und die intensive Bewirtschaftung dafür sorgt, dass möglichst nur die Pflanzen dort stehen, die geerntet werden sollen. Die Art, wie wir uns ernähren, hat also viel mit dem Artenschwund zu tun. Aber wie genau ist der Zusammenhang und wo ist die Lösung? Der WWF, der Worldwide Fund for Nature, hat jetzt Daten zu der Frage vorgelegt, wie sich unsere Ernährung auf die biologische Vielfalt auswirkt, zusammengefasst in einem Biodiversitätsfußabdruck der Ernährung. Dieter Nürnberger sagt Ihnen mehr dazu.
Ohne eine intakte Natur ist die Ernährungssicherheit gefährdet. Diese Erkenntnis stellen die Autorinnen und Autoren der WWF-Studie Ernährung und biologische Vielfalt ihren Untersuchungsergebnissen voran, weil die Alarmzeichen zunehmen. So ist in Deutschland seit Jahren ein Rückgang vieler Insektenpopulationen und Arten zu beobachten. Was verheerende Folgen für die Bestäubung hat, so Tanja Dreger. Sie ist Expertin für Ernährung und nachhaltige Landnutzung beim WWF.
Wenn Sie an Obst- und Gemüsepflanzen vor allen Dingen denken, Paprika, Zucchini, Kirschen, Erdbeeren, all dieses Obst und Gemüse ist abhängig von der Bestäubung von Insekten. Und vor diesem Hintergrund ist es eben immer wieder sehr alarmierend, wenn wir uns auch in Deutschland den sehr starken Rückgang der Insektenwelt anschauen, in den letzten Jahren bis zu 75% Verluste.
Doch wie wirkt sich unser alltäglicher Lebensmittelkonsum auf die Biodiversität aus? Es ist die erste Studie, die laut Worldwide Fund for Nature den Zusammenhang zwischen unseren Ernährungsgewohnheiten und der terrestrischen Artenvielfalt beleuchtet. Denn bisher ging es bei Rechenmodellen eines ökologischen Fußabdrucks vor allem um Klimafolgen. Die neue Studie zeigt auf, dass die bisherigen Anbaumethoden vor allem der enorme Flächenbedarf einer intensivierten Landwirtschaft zum Verlust von Artenvielfalt beiträgt. Konkret der Anbau von Futterpflanzen für die tierische Produktion von Fleisch, Wurst oder Käse. Futterpflanzen, die als Monokulturen riesige Flächen beanspruchen. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, so Tanja Dräger.
Ganz zuvor das hier zu nennen ist Soja mit 29%, gefolgt von Mais und Weizen. Auch hier ist der Grund der große Flächenbedarf für Soja fast 3 Millionen Hektar an Fläche, die wir benötigen, was eben einen maßgeblichen Einfluss auf die Biodiversität hat. Dass eben Soja vor allen Dingen auch in Regionen angebaut wird, die eine hohe ökologische Wertigkeit haben.
Beispielsweise auch in Brasilien, wo bislang noch einigermaßen intakte Naturflächen auch für den wachsenden Futtermittelbedarf hierzulande gerodet werden. Der Befund der Studie: Unser Konsumverhalten setzt Lebensräume und Artenvielfalt unter Druck. Eine Verbesserung der Situation könne somit nur eine Änderung der Ernährungsgewohnheiten bringen. Ulrike Eberle von der Corporate Sustainability GmbH hat für die Studie verschiedene Modelle durchgerechnet. Demnach könnte schon bei einem reduzierten Fleischkonsum von nur noch 500 Gramm pro Person und Woche der Biodiversitätsfußabdruck um knapp 20% reduziert werden, weil weniger Fläche für Futterpflanzen benötigt würde. Und bei vegetarischer oder veganer Ernährung könnte das Reduktionspotenzial sogar bei knapp 50% liegen. Ulrike Eberle.
Es geht auf jeden Fall darum, dass wir deutlich weniger tierische Produkte essen, deutlich weniger Fleisch, deutlich weniger Milch und Käse und mehr pflanzliche Produkte. Und von daher, ja, das Optimum geht eher Richtung vegan und vor allen Dingen auch deutlich weniger Kilokalorien, als wir derzeit essen.
Laut Studie liegt der Anteil tierischer Lebensmittel am Biodiversitätsfußabdruck derzeit bei 77%. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse fordert die Umweltorganisation eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln. Der konkrete Biodiversitätsfußabdruck eines Produkts sollte erkennbar sein, so WWF-Expertin Tanja Dräger.
So dass ich als Verbraucher in Zukunft in einen Laden gehe und anhand eines Nachhaltigkeitslabels sehen kann, wie stellt sich denn mein Lebensmittel dar? Ist es gesund? Hat es Auswirkungen auf die Biodiversität? Ist es unter sozialen Bedingungen hergestellt worden? Und so weiter und so fort, so dass dieses auf einen Blick sich ist.
Neben einem Nachhaltigkeitslabel sollte die Politik auch über Lenkungsmaßnahmen nachdenken, etwa durch die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse. Und die Autorinnen erwähnen ebenso eine aktuelle Umfrage. Demnach wären rund 40% der Deutschen bereit, ihren Fleischkonsum zu senken, wenn dadurch der derzeit hohe Anteil der bundesdeutschen Getreideproduktion für Futtermittel gesenkt werden könnte.
Ein Beitrag von Dieter Nürnberger. Wir Hörfunkjournalisten halten ja gern unseren Mitmenschen das Mikrofon vor den Mund, um öffentlich zu machen, was sie denken. Aber mit einem empfindlichen Mikrofon kann man auch noch ganz andere Sachen machen, Holzschädlinge aufspüren zum Beispiel. Manche Insekten und ihre Larven fressen nämlich ziemlich geräuschvoll, jedenfalls für empfindliche Spezialmikrofone. Diese Eigenheit kann der Mensch sich zunutze machen. Ein Thema bei der 31. Deutschen Holzschutztagung, die heute in Dresden beginnt. Hans Ackermann stellt Ihnen solche Verfahren vor.
Der Hausbockkäfer ist das Insekt, welches Dachstühle befällt. Und die zerstört er im äußeren Splintholz.
Der Biologe Uwe Nold hat als Holzsachverständiger schon viele zerstörte Dachstühle gesehen. In Kirchen wie dem Aachener Dom, in historischen Gebäuden und in Freilichtmuseen. Während sich der Hausbock in trockenen Nadelhölzern wie Kiefer oder Fichte austobt, bevorzugt der gescheckte Nagekäfer die Eichenbalken von Fachwerkhäusern. Im Frühjahr kann man dort ganz ohne Hilfsmittel sein feines Klopfen hören, allerdings nur, wenn es sehr still ist.
Je kleiner die Larven sind, umso weniger können wir das mit einem unbewaffneten Ohr wahrnehmen. Dazu brauchen wir dann diese Messgeräte, die in dem Projekt Insect Detect ja auch angewendet worden sind.
Das Klopfen des gescheckten Nagekäfers hat Uwe Nold mit einem herkömmlichen Mikrofon bewaffnet außen am Holz aufgenommen. Beim Insect Detect Verfahren, erklärt Projektleiter Burkhard Plinke, geht man anders vor. Denn hier ist man im Inneren des Holzes den kleinen Larven des Käfers auf der Spur. Ihre Geräusche lassen sich nur mit einem speziellen Kontaktsensor aufnehmen.
Der Sensor ist empfindlich nicht in dem Bereich, den wir Menschen normalerweise mit unserem unbewaffneten Ohr hören. Wir hören Frequenzen von vielleicht 15 Kilohertz. Junge Leute hören vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Der Schall, der von Larvenbissen ausgeht, der spielt sich aber auch durchaus noch in höheren Frequenzbereichen ab.
Weit außerhalb unseres Hörbereichs, bei Frequenzen von 80 bis 100 Kilohertz, liegen die Geräusche, die von den Larven im Inneren des Holzes stammen. Aber wie können solche mikroskopisch kleinen Insekten derart hohe Töne erzeugen?
Im Grunde genommen passiert physikalisch nichts weiter jedes Mal, dass die Larve eine unter Spannung stehende Holzfaser durchbeißt. Und dann gibt es einen Knacks, der setzt sich im Holz fort und der ist messbar.
Mit einer herkömmlichen Schraubzwinge wird der Sensor auf das Holz gespannt. Eine kleine, etwa daumendicke Metalldose mit einer speziellen Membran auf einer Seite. Vom Aufbau her vergleichbar dem Stethoskop eines Arztes, meint Burkhard Plinke. Das elektronisch verstärkte Signal des Sensors gelangt nun an eine Software. Diese App zählt die Ultraschallsignale und gibt das Ergebnis als grafische Darstellung auf dem Display eines Tablets oder Smartphones wieder.
Jeder Biss ist dann tatsächlich ein Punkt im Diagramm und die Abfolge der Bisse und auch vielleicht die Häufung ist dann ein weiterer Hinweis darauf, wen man da konkret im Holz drin hat.
Welche Spezies genau im Holz aktiv ist, kann von den Holzforschern nun in weiteren Analysen ermittelt werden, sofern das Häufungsdiagramm am Ende der Messung dazu Anlass gibt.
Also typisch für, sagen wir mal, starken Befall sind irgendwie Größenordnung vielleicht einige 100 bis 1000 Ereignisse pro Stunde.
Eine Schnelltestversion für den Hobby-Holzwerker wird es vorerst nicht geben, erzählt Burkhard Plinke. Denn die Methode braucht Erfahrung und Expertise. Das akustische Messverfahren, dessen Entwicklung von zwei Bundesministerien gefördert wurde, kann aber für professionelle Holzsachverständige und im Holzhandel wertvolle Dienste leisten und zuverlässige Anhaltspunkte für einen Schädlingsbefall liefern. Nur wenn im analysierten Holz Ruhe herrscht, dürfen Balken und Bretter in den Umlauf gebracht werden. Denn mit Insekten wie dem gefürchteten asiatischen Laubholzbockkäfer sei wahrhaftig nicht zu spaßen, meint Burkhard Plinke.
Das sind Quarantäneschädlinge und in dem Moment, wo man so einen Schädling irgendwo erkennt, ist es meldepflichtig und die jeweilige Aufsichtsbehörde muss dann tatsächlich dafür sorgen, dass das Gelände weiträumig abgesperrt wird, dass die Bäume auch möglicherweise gefällt werden, dass Holz verbrannt wird und so weiter, damit keine weitere Ausbreitung stattfinden kann. Das sind richtig große wirtschaftliche Schäden.
Der Insektenforscher Burkhard Plinke war das zum Schluss des Beitrags von Hans Ackermann über Holzschädlinge und ihre Identifizierung per Mikrofon. Schnelles Internet für alle, dafür wollte die Bundesregierung eigentlich schon im vergangenen Jahr sorgen. Die Novelle des Telekommunikationsgesetzes sollte überall eine Mindestgeschwindigkeit im Internet bringen. Jetzt soll es im Juni soweit sein, doch möglicherweise wird auch dieser Termin nicht eingehalten. Und ganz so schnell wird es auch nicht. Kommt das schnelle Internet also nur im Schneckentempo? Johannes Kuhn berichtet darüber.
Das Recht auf schnelles Internet ist streng genommen eine Mogelpackung. Denn schnell sind die künftig vorgeschriebenen Internet-Mindestgeschwindigkeiten nicht. Das räumt auch die Grünen-Politikerin Tabea Rössner ein, die Vorsitzende des Digitalausschusses im Bundestag.
Es geht um Mindestanforderungen und das ist die Umsetzung eines Gesetzes, das in der Vorgängerregierung auf den Weg gebracht wurde. Das heißt, wir haben einen relativ engen Spielraum, das auch tatsächlich umzusetzen.
Internetanschlüsse müssen in ganz Deutschland künftig mindestens eine Download-Bandbreite von 10 Megabit pro Sekunde liefern. Beim Upload, also der eigenen Übertragung ins Netz, sind es 1,7 Megabit. Für eine Videokonferenz in mäßiger Auflösung reicht das, wenn auch wahrscheinlich nicht immer ruckelfrei. Die meisten Haushalte erreichen ohnehin schon heute deutlich höhere Geschwindigkeiten. Die Bundesnetzagentur rechnet dennoch mit 330.000 Haushalten, die unter die Mindestversorgung fallen könnten. Lina Erik vom Verbraucherzentrale Bundesverband beschreibt den Kreis so.
Es sind vor allem ländliche Regionen, Randlagen, also manchmal auch in Orten, Grundstücke, Häuser, die beispielsweise später einfach dazugebaut wurden, weil sich Grundstücke geteilt haben oder geteilt wurden und die umliegenden Häuser quasi schon versorgt waren und sich dann niemand findet, der vielleicht ein, zwei zusätzliche Häuser mit anschließt.
Betroffene können sich schon heute auf der Seite der Bundesnetzagentur melden. Die prüft den Fall und kann Telekom-Anbieter verpflichten, Abhilfe zu schaffen, indem sie Anschlüsse verbessern, die Verbindung über Mobilfunk liefern oder im Zweifelsfall eben Leitungen graben. Nur eine geringe Rolle spielt das Satelliteninternet. Das sorgte für heftige Kritik aus der Breitbandbranche. Die hierzulande angebotene Satellitentechnik weist schlicht zu hohe Verzögerungsraten auf. In einigen Dutzend Ausnahmefällen könnten Satelliten trotzdem zum Einsatz kommen. Denn Breitbandanschlüsse auf eine Almhütte zu verlegen, wird auch die Bundesnetzagentur nicht verlangen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband zieht ein ernüchterndes Fazit. Das Grundrecht sei gut, aber bei den Downloadraten wären 30 Megabit pro Sekunde angemessen gewesen. Und auch der Digitalausschuss stimmte am Mittwoch nur zähneknirschend zu. Denn die veranschlagte 10 Megabit Downloadgeschwindigkeit sei gerade für Familien viel zu wenig, so Digitalpolitikerin Rössner.
Wir haben in der Pandemie gesehen, wie schwierig es war, wenn mehrere gleichzeitig Videokonferenzen hatten. Videokonferenzen sind aber einer der Dienste, die gut erfüllt sein müssen, die möglich sein müssen für einen Internetzugang. Und dafür müssen halt die Qualitätskriterien gut sein.
Bis Anfang 2023 soll nun eine Studie vorgelegt werden. Die soll fundiertere Zahlen zum Grundbedarf von Mehrpersonenhaushalten liefern. Die Anforderungen an die Internetgrundversorgung werden ohnehin jährlich angepasst. Mittelfristig soll die zugesicherte Mindestgeschwindigkeit alleine deshalb steigen, weil sie sich an bundesweiten Durchschnittsraten orientiert. Und die steigen, je mehr Glasfaseranschlüsse in den kommenden Jahren verlegt werden. Die aktuelle Verordnung zum Internetgrundrecht muss nun noch den Bundesrat passieren. Sie könnte dann Mitte Juni in Kraft treten.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Manchmal gerät die Anschaffung des eigenen Heims zum Desaster. Wenn die Kredite nicht mehr bedient werden können, kommt es am Ende zur Zwangsversteigerung, ein bitterer Ausweg für die Betroffenen. Wer ein Haus oder eine Wohnung erwerben will, kann dagegen bei einer Zwangsversteigerung durchaus günstig zum Zuge kommen. Doch dabei gibt es einiges zu beachten. Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Eine Zwangsversteigerung findet bei dem Amtsgericht statt, in dessen Bezirk das zu versteigernde Objekt liegt, sagt Rechtspflegerin Astrid Menzel-Heinemann vom Amtsgericht Bochum.
Der Zwangsversteigerungstermin ist ein öffentlicher Termin, zu dem grundsätzlich jeder Zutritt hat.
Der Versteigerungstermin wird spätestens 6 Wochen vorher bekannt gegeben. In der Regel durch einen Aushang im Gericht mit einer Kurzbeschreibung der Lage und der Art der Immobilie sowie zur Höhe des Verkehrswertes. Wer mitbieten will, muss voll geschäftsfähig sein und sich ausweisen.
Zum Beispiel durch einen Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltstitel oder Ähnliches.
Und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 10% des festgesetzten Verkehrswertes der Immobilie hinterlegen, auf die Mann oder Frau ein Auge geworfen hat, betont Rechtspflegerin Menzel-Heinemann.
Sie ist sofort zu leisten und kann erfolgen durch entweder einen Bundesbankscheck oder einen durch ein Kreditinstitut ausgestellten Verrechnungsscheck. Es darf also kein selbst ausgestellter Scheck sein. Und für beide Schecks gilt, sie dürfen frühestens am 3. Werktag vor dem Versteigerungstermin ausgestellt sein.
Möglich ist auch eine unbefristete Bankbürgschaft oder eine vorherige Überweisung auf ein Konto der Justizbehörde. Vor dem Versteigerungstermin empfehlen Branchenkenner, sämtliche verfügbaren Informationen über das Objekt einzuholen. Dazu gehört ein Einblick in das Grundbuch nach Belastungen wie etwa Hypotheken oder Wohnrechten und das Haus auf jeden Fall wenigstens von außen in Augenschein zu nehmen. Denn das Verkehrswertgutachten gibt nicht immer zuverlässig Auskunft über den tatsächlichen Zustand der Immobilie. Ebenso wenig wie über ihren aktuellen Wert, da zwischen dem erstellten Gutachten und dem Versteigerungstermin oft viele Monate liegen können. Darüber hinaus gibt Astrid Menzel-Heinemann zu bedenken:
Oftmals hat man vor dem Erwerb auch nicht die Möglichkeit, das Objekt von innen zu besichtigen. So kann es durchaus vorkommen, dass man sprichwörtlich die Katze im Sack erwirbt.
Bieterinnen müssen sich nach den Worten der Rechtspflegerin außerdem unbedingt darüber im Klaren sein,
dass das Objekt ohne jegliche Gewährleistung versteigert wird. Stellen Sie nach dem Erwerb fest, dass das Objekt doch nicht den eigenen Vorstellungen entspricht, können Sie von dem Erwerb nicht zurücktreten.
Der Hammer fällt jedoch nicht in jedem Fall bei der ersten angesetzten Versteigerung. Liegt das Höchstangebot unter der Hälfte des angesetzten Verkehrswertes, wird der Zuschlag nicht erteilt. Aber auch wer knapp darüber liegt, wird nicht automatisch Besitzer der Immobilie.
Liegt das Meistgebot unter 70% des Verkehrswertes, kann ein Gläubiger auch hier die Zuschlagsversagung beantragen. Diesem Antrag muss dann stattgegeben werden.
In dem Fall wird eine zweite Versteigerung angesetzt. Dabei gibt es keine Grenzen mehr, die erreicht werden müssen. Wird der Zuschlag erteilt, ist der Höchstbietende sofort Eigentümer der Immobilie mit allen Rechten und Pflichten. Anders als beim Kauf einer Immobilie. Dann gilt dies erst nach der Eintragung ins Grundbuch. Daher ist es ratsam, bei Zwangsversteigerungen alle nur möglichen Informationen über das Objekt vorher einzuholen. zu holen. Sonst kann der Traum vom Eigenheim zum Albtraum geraten.
Mit dem Verbrauchertipp von Klaus Deuse geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Barbara Schmidt-Matern übernimmt gleich mit den Informationen am Mittag. Finnland will der NATO beitreten. Das ist eines der Themen.